Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stark und Schön. Und ja, wir haben immer noch kein Intro, aber wir sind dabei und wir arbeiten dran. Ich wollte auf jeden Fall euch diese Folge nicht vorenthalten, weil die war wirklich richtig cool. Ich muss sagen, ich habe mich letzten Sonntag gar nicht so richtig vorbereitet, weil ich dachte, Sinja kenne ich, das wird. Und saß dann doch davor und dachte, scheiße, was fragst du denn jetzt? Das hast du noch 5 Minuten. Und ich habe mir auch schnell 3, 4, 5 Fragen aufgeschrieben. Aber die brauchte ich gar nicht, denn das war wirklich wie ein Telefonat. Deswegen, ja, hoffe ich, ihr könnt daraus viel mitnehmen und ja, etwas unsere Sichtweisen teilen und verstehen. Und ich hoffe, ihr wächst beim Zuhören und wünsche euch viel Spaß. Und wenn euch die Folge gefällt, gebt mir Bescheid. Ich freue mich immer über Feedback. Und ja, viel Spaß bei der Folge.
Ja, also herzlich willkommen, Sinja.
Hallo.
Du warst schon zu Beginn in meinem Kopf, als ich die Idee von dem Podcast hatte. Und ich freue mich,
dass es klappt. Mit dem Titel von dem Podcast fühle ich mich auch sehr geehrt. Das ist schön, wenn man da in den Köpfen anderer sitzt.
Ja, oder? Das ist schön.
Ja. Ich finde auch, das ist ein total treffenden Titel für deine Reihe.
Ja. Mal gucken, was daraus wird auf jeden Fall.
Ich habe fleißig gehört und ich drücke dir die Daumen. Ja.
Aber wenn ich damit 1, 2 Menschen erreichen und ansprechen kann, dass die Botschaft mitnehmen, dann ist das schon eine tolle Sache auf jeden Fall. Das ist eigentlich
also, was ich will. Glaube ich schon. Ich glaube, dass halt ganz viele sich nicht trauen, diese Sachen miteinander zu verknüpfen, weil in vielen Köpfen einfach noch andere Bilder vorherrschen irgendwie. Also bist du entweder ein Püppchen oder du bist halt stark und siehst aus wie ein Mann. So, das ist absoluter Bullshit.
Straight into the topic, ja. Ja, du bist ja jetzt wieder in Deutschland unterwegs. Ich glaube, wir sollten dich erstmal vorstellen. Stell dich mal ganz kurz vor und dann legen wir da gleich weiter los.
Okay, also ich bin Sinja. Ich bin 29 mittlerweile. Das sieht man mir nicht an, aber ich bin tatsächlich schon so alt. Ich komme aus Marburg und da turne ich gerade rum. Und habe dann vor 4 Jahren Nick kennengelernt und mit dem bin ich 2018, muss das gewesen sein, nach Wien gezogen. Und da, glaube ich, kennen mich die meisten her oder haben den Bezug zu mir eher in Wien als jetzt in Marburg, da wo ich in Deutschland gerade bin. Ich bin selbstständig mit meinem Freund zusammen und wir coachen Wettkampfathleten im Bereich von Weighted Calisthenics.
Ja, den Nick hatten wir ja auch schon dabei. Also sollte den Zuhörern Weighted Calisthenics hoffentlich schon ein Wort sein, aber du kannst es ja gerne nochmal ganz kurz umreißen, was damit gemeint ist. Was man da für eine Wettkampfdisziplinen vollbringen muss.
Ich habe da neulich was richtig Treffendes zu gehört. Ich glaube, das war auch im Podcast von Nick, also im Strength and Skills, wo er mit Matthias Kegelmann über die Historie davon gesprochen hat. Da hat er nämlich ganz treffend gesagt, es gibt das Gewichtheben, den Zweikampf, dann das Powerlifting, den Dreikampf und wir sind quasi der Vierkampf geworden mittlerweile. Da wir 4 Disziplinen haben, in denen wir auch maximales Gewicht bewegen. Also die Grundlage des Sports bietet eigentlich der Bodyweight-Sport, also das, was man aus dem Freeletics jetzt vielleicht eher kennt. Klimmzüge, Dips, ist ja das Gleiche. Der Muscle-Up zum Beispiel auch. Würde die Squats nicht unbedingt damit verbinden, eher die Air Squats, also dieses ganz normale Bodyweight, die Bodyweight-Geschichte oder Jumping Squats oder sowas in die Richtung. Aber wir beladen tatsächlich auch die Kniebeuge. Und ja, genau. Und mit diesen Disziplinen sind wir halt auch im Bereich des 1RM unterwegs. Mittlerweile, muss man dazu sagen. Und das ist eben der Bereich, wo wir Wettkampfathleten coachen, die eben auch mit Zusatzgewicht arbeiten, die auf eine maximale Wiederholung hinarbeiten. Ja.
Ja, ihr beladet die Kniebeuge nicht allzu leicht, auf jeden Fall.
Nee, tatsächlich nicht, obwohl ich echt überrascht bin, was die da rausgeholt haben in den letzten Jahren. Also wenn man es mal in den Vergleich setzt mit einer Szene, die schon viel, viel, viel länger etabliert ist, was die Übung auch einfach angeht, die da viel spezialisierter drauf sind.
Ja.
Da stehen die dem gar nicht so viel nach, muss man dazu sagen, die Männer auch.
Ja, voll geil. Also ich muss sagen, nach dem Podcast mit Nick war ich dann auch wieder so, okay, ich muss bei meinen Pull-Ups und Dips viel sauberer arbeiten, weil ich immer so ein bisschen, ich bin so Ego-Typ, ich will mich in jedem Training verbessern und dann quäle ich da halt manchmal ein paar Wiederholungen raus. Und jetzt probiere ich da auch wirklich wieder sehr sauber zu arbeiten, aber das ist halt gerade bei Klimmzügen und Dips und ich habe gerade nur Ringe, ist das so anstrengend und mühsam, dass man da wirklich das filmt und sagt, okay, sah in Ordnung aus, scheiße, letzte Woche hast du irgendwie mehr Wiederholung gemacht, aber ja, es ist halt dann die Ausführung key, ne?
Ja. Ich finde das eine total spannende Geschichte, also auch gerade einmal der Anspruch an sich, sich in jedem Training zu steigern, aber auch eine gewisse Form zu wahren und auf was man die Gewichtung höher liebt. Das musste ich auch selber ganz hart lernen irgendwie, mir mal in meinen Kopf zu pflanzen, zu sagen, okay, du hast letzte Woche 6 Wiederholungen gemacht, du musst jetzt 7 oder 8 machen, und nicht zu akzeptieren, dass ein Fortschritt für mich auch sein kann, hey, ich ziehe höher. Ja, ich ziehe länger, sauber und ich ziehe höher, wo ich im Endeffekt rein muskulär betrachtet auch durchaus meine Vorteile von habe und meinen Progress drin habe, aber das erstmal in den Kopf zu kriegen, ist richtig schwer. Also zu akzeptieren auch vor allen Dingen. Ja. Weil ich bin ja Technik-Coach bei Barbell Coaching und bin spezialisiert auf Technikanalysen in dem Bereich und bei allen anderen den sage ich auch oft genug so, hey, geil, du machst Fortschritte, du ziehst besser, deine Technik ist sauberer, blablablub. Und denk mir da auch gar nicht weiter da was dabei, sondern die kriegen ja ein positives Feedback und denk, das macht die zufrieden. Aber mir selber das in der Form zu geben, das ist richtig schwer, finde ich.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist bei mir auch so, wenn ich coache, ob das jetzt online oder offline ist, und sehe so, Mensch, geil, das sieht viel besser aus als letzte Woche, dann ist es für mich so voll abgehakt als Fortschritt. Aber wenn ich in meine kleine Excel-Tabelle gucke und sehe, letzte Woche 7 Wiederholungen, müsste ich ja diese Woche 8 machen oder vielleicht mehr Gewicht. Und dann steht da dasselbe und dann ist man irgendwie voll unzufrieden.
Ja, weil es steht dann ja auch schwarz auf weiß. Das ist halt das Schlimme, ne?
Ja. Wenn man sich also so an Zahlen festnagelt.
Absolut. Und also bei mir im Trainingsplan ist es auch so, ich kann mir immer die Vorwoche nochmal angucken und dementsprechend dann mich auch daran orientieren. Neben der Vorgabe der API, also mein Trainingsplan ist weitestgehend API-based. Das heißt, es würde ja eh immer abhängig davon sein, wie ist mein Tageszustand auch und wie Akkumulation der Ermüdung der Woche einfach auch in dem Moment, Stresslevel wie Schlaf etc., ne? Aber ich orientiere mich auch immer an der Vorwoche, weil ich mich einfach steigern möchte. Ich möchte das auch in Zahlen sehen. Das ist ganz schwer zu akzeptieren, okay, du hast da auf deinen Zehnersatz mit 70 gebeugt und jetzt eigentlich, weil du dich nicht so fit fühlst, müsstest du 65 nehmen, aber so, nee, das geht nicht. Das ist richtig schwer. Also da mal wirklich vernünftiger und auch einfach angepasst an die Sache ranzugehen. Das ist echt was, was für mich persönlich die größte Herausforderung stellt.
Ja, voll. Ich gucke auch eigentlich immer nur in die letzte Woche, um zu gucken, dass ich diese Woche mehr mache. Das ist eigentlich immer nur so, nicht was da drin steht, also wie viel Wiederholungen, sondern ich gucke dann, okay, sind so viele Wiederholungen, so viel Gewicht, okay, diese Woche machst du mehr. Easy. Ja.
Aber ich finde es total schön, dass dieser innere Anspruch daran bei uns so selbstverständlich ist. Mhm. Weil ich glaube, dass das für viele junge Mädchen zum Beispiel auch voll schwer greifbar ist. Die wollen immer mehr. Die wollen schwereres Gewicht. Die wollen mehr Volumen. Das sitzt in ganz vielen.
Was denn sein als Frau?
Ja. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu dir sagen, weil ich deine Storys ja auch verfolge, dass deine Pull-Ups auf jeden Fall von Woche zu Woche besser werden und die Dips sehen richtig gut aus.
Geil, danke. Mir ist das immer, ich weiß immer nicht, wenn ich das hochlade, dann sage ich manchmal zu Dome, oh, jetzt hatet Nick bestimmt gleich. Oder jetzt, wenn die das sehen, dann weiß ich nicht, was da kommt. Aber das ist geil, nee. Das zu hören, das freut mich.
Du hast eine schöne Technik. Also das ist eher eine Frage der Ansteuerung, die jetzt die auch einfach Zeit braucht. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, du hast dir die schwerste Möglichkeit gesucht, in Anführungsstrichen, deine Klimmzüge und deine Dips zu machen. Die Ringe, einfach dadurch, dass sie unilateral sich voneinander bewegen, anders als eine Stange, ja, und auch Instabilitäten haben durch die Straps, sind schwerer. Pull-ups in Ringen sind schwerer als eine Stange. Das ist einfach so.
Ja, voll. Aber ist ja auch eine geile Herausforderung. Also, was soll's.
Das Schulterblatt an sich und die Arbeit vom Schulterblatt, ist ja auch ein freiliegendes Gelenk, quasi mehr oder weniger, ist auch viel sinnhafter.
Ja, nur ich habe halt durch die lange Zeit Crossfit und Gewichtheben immer so viel aus dem Nacken gearbeitet bei vielen, vielen Übungen. Also jetzt auch mal ganz aus dem Bodybuilding Seitheben oder solche Sachen. Das war immer so Nacken, Nacken, Nacken. Auch bei Pull-Ups. So, das ist halt so schwer, das rauszukriegen, dass man da mehr aus den Rhomboideen und aus dem querverlaufenden Trapez mitarbeiten kann. Oder dem aufsteigenden Trapez. Das ist, man weiß es als Trainer und als Coach, aber irgendwie kommt dann auch wieder, wenn du dann dabei bist, das Ego rein, dann ziehst du deine letzten Wiederholungen trotzdem wieder für die Katze.
Ich bin so froh, dass ich von Anfang an meiner Karriere mit Klimmzügen, ich glaube, einen, den konnte ich schon immer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich keinen konnte. Wir hatten halt immer einen Türrek zu Hause und dann habe ich rumgespielt. Das heißt, einen Hochziehen ging. Aber dass ich sehr, sehr früh einfach diesen Input schon hatte, von Nick auch, wo es darum ging, wirklich mal viele Reps zu machen, wo darauf geachtet wurde. Mhm. Weil allein dieses Kicken mit den Füßen, weißt du, diesen Frosch, den die meisten da nochmal machen, ich kann das gar nicht. Also, wenn es schwer wird, dann lasse ich mich immer so reinsacken und eher nach unten fallen, weil ich merke, ich ziehe nicht mehr weiter als die ersten paar Zentimeter. Der geht nicht mehr. Da feuert nichts mehr. Aber ich wäre mit Sicherheit in der Lage, mich da noch hochzukicken. Aber das fühlt sich so falsch an, auch einfach, weil es komisch aussieht. Es sieht total albern und dumm aus und ich möchte nicht albern und dumm aussehen bei dem, was ich mache. Ich glaube, das steckt auch ganz tief in mir.
Ja.
Die Angst einfach, dass mir irgendjemand sagen könnte, ey, was machst denn du da eigentlich? Das sieht total nicht richtig so. Das ist mein innerer Anspruch einfach viel zu hoch.
Mein erster Pull-Up war Kipping. Crossfit. Ja, dann du hast du da halt gleich was Komisches drin, aber Gott sei Dank war ich immer in den Kursen von Dome und der hat da relativ viel drauf geachtet, dass es nachher dann auch ordentlich ausgefüllt wird, gerade wenn es nachher ja, da habe ich dann auch normale Pull-ups geübt und die dann auch strict gemacht. Und das, da hatte ich schon Glück, dass da dann nicht dieses Gewürge so, ja, so extrem gecoacht wurde.
Wobei ich es auch schade finde, dass man im Kopf, also ich ertappe mich ja selber dabei, dass man immer so belächelnd sagt, ja, Cross, das ist CrossFit und CrossFit Pull-ups oder so. Und das ist ein ganz anderer Pull-up. Das ist eine, ja, das hat definitiv auch seine Berechtigung und das hat auch eine Technik. Das ist nur, dass viele die leider nicht beherrschen. Aber das, ja, kann auch absolut sehr schön sein.
Das ist mega geil, wenn, wenn Crossfitter, die die Gymnastics richtig gut beherrschen, den die Hüftkippung halt mitnehmen, ob das in dieser Butterfly-Variante oder normale Pull-Ups sind, wenn das richtig gut gemacht wird, dann sieht das auch geil aus. Aber dann ist halt, das ist dann eine komplett andere Bewegung. Das ist nichts mehr aus dem Arm oder Latissimus, sondern es ist eigentlich nur Hebeln aus der Hüfte, ja.
Ja. Und halt Momentum nutzen und, ja, Körperspannung nutzen.
Und Zeit.
Das, ja, klar. Aber ich war, wann waren das? Wir waren irgendwann mal auf einem Wettkampf in England, glaube ich, hatten in so einer Tribünenecke unseren Kalli-Stand. Also wo der Wettkampf stattgefunden hat. Und der Rest der Halle, und die war wirklich groß, das war eine CrossFit-Veranstaltung. Mhm. Also die hatten natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, weil es spektakulärer ist, aber da, ich meine sogar damals die Cara Webb da gesehen zu haben, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Mhm. Und weil sie mir halt besonders aufgefallen ist. Die wurde gefeiert und die war auch, also waren Monster, die Frauen da. Aber ich, also ich bin mit Faszination darum gelaufen, habe mich richtig klein und dünn gefühlt. Vor allen Dingen auch auf Toilette, weil die wirklich alle so einen Stiernacken haben. Aber als die angefangen haben, ihre Pull-Ups zu machen. Da hast du auch den Unterschied erkennen können, wer das beherrscht und wer es nicht beherrscht. Und die, die es beherrscht haben, das war schön mit anzuschauen. Das sah auch einfach gut aus. Hm. Also ja, das ist für mich halt wirklich ein anderer Pull-Up. Und ich finde es schade, dass man es oft für sich so als in Anführungsstrichen Schimpfwort benutzt, weil das dadurch auch durchaus auch seine Berechtigung hat.
Das stimmt. Wenn das richtig aussieht, wenn es auch technisch so vermittelt wird, dann kann das halt, ist das in dem CrossFit-Gedanken sowieso viel sinnvoller, ja, weil du halt schneller bist. Aber das kann dann auch mega geil aussehen, ne? Plus dafür brauchst du halt extrem viel Erfahrung. Die Kraftbasis für einen strikten Pull-Up sollte vorher vorhanden sein, auf jeden Fall, damit einfach deine, ja, Strukturen das halten, ne?
Das finde ich beim Ring Muscle Up ein bisschen schade, muss ich sagen, der ja auch Disziplin bei uns Frauen ist im Wettkampf, dass oft vorher der Kipping Ring Muscle Up gelernt wird und keiner strict beherrscht wird. Oder die können 10 Kipping Ring Muscle Ups, aber keinen einzigen strict. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und der ist natürlich, also den finde ich wirklich gefährlich.
Ja, das hatte ich auch. Ich hatte das auch als Ziel, als ich, bevor ich nach Tschechien gegangen bin, vor 2 Jahren, ins Auslandssemester, und dann habe ich gedacht, wenn du wiederkommst, dann kannst du 100 Kilo beugen und du kannst ein Muscle Up. Und Dome meinte dann, weil ich oft Kipping geübt habe, dass, ja, ich das, dass er das nicht will, dass ich einen Strict machen soll. Und da bin ich echt dran verzweifelt. Aber zum Ende habe ich wirklich einen geschafft, der war nicht schön. Aber war ein langer Weg. Also das die war lassen, richtig nervig.
Die Lasten sind nie schön. Aber, ja, das muss man auch akzeptieren. Also wer wirklich anfängt, und das, da würde ich mich an jede Anfängerin richten, die uns hier wahrscheinlich auch teilweise zuhören, dass man nicht den Anspruch hat, von Anfang an alles perfekt zu machen, weil dich das aufhält, unglaublich aufhält. Mhm. Also zu sagen, okay, der ist clean, clean, und nur dann mache ich, zieh ich den komplett durch. Ja? Das hält dich so lange auf. Also da muss man sich auch einfach mal erlauben zu sagen, okay, der Erste, der wird einfach kacke aussehen.
Ja, voll. Und das ist halt auch, was dann im Kopf nicht richtig funktioniert. Es ist ja auch eine Art Maximalkraftversuch. Und dann bist du da und hast deinen ersten und dann willst du noch 10 neue, weil du den noch filmen willst oder weil du es nochmal machen willst. Und ja, dann verstehst du halt nicht, warum du die 10 nicht ziehen kannst.
Ja? Ich habe das tatsächlich, ich bin ja wahnsinnig einfach, auch ein bisschen. Manchmal steht es mir im Weg, aber meistens hilft es mir. Hm. Auch als ich das erste Mal wirklich komplett aus dem Hang durchkam, ohne mir mit den Füßen helfen zu müssen, so ein bisschen, also diesen ersten Impuls zu setzen, da habe ich gedacht, okay, und jetzt noch einen. Ich muss jetzt mir beweisen, dass ich den noch kann. Und noch einen, und noch einen. Und dann habe ich, glaube ich, 10 Singles gemacht, okay, über eine Stunde oder so. Das hat dann nachher auch nur noch mäßig funktioniert. Das tat schon weh nachher. Also das war dann auch nicht ganz vernünftig, muss ich an der Stelle sagen, weil ich meinen Ellbogen eigentlich echt in Mitleidenschaft gezogen habe. Dadurch, dass du halt immer in so einer engen Stellung bist, gerade im Bereich der Transition.
Ja.
Der Brachialis, der hat unglaublich viel Arbeit an der Stelle auch. Und das tut dir nachher so in der Ellbogenbeuge weh. Ich glaube, das hat sich so gerecht, dass ich 1,5 Wochen lang kein Upper Body Pull, also Vertical Pull mehr machen konnte. Aber musste mir halt auch beweisen, ja, ich kann das noch, ich kann das noch.
Ja, das, ja. Als ich das damals so viel geübt habe, auch ich habe auch viel diese Transition geübt und schöne Pull-Ups und sowas, hatte ich auch viel auf Brachialis, das war auch richtig hart, das hat wehgetan wie Sau. Und ja, das hatte ich auch, dass das so am Ellbogen so ein bisschen.
Es ist halt immer, wenn du strugglest und wenn du irgendwo stecken bleibst, dann ist das in dieser Engstellung.
Ja.
Und dann bringt du da so viel Pressure drauf, ja, dass du natürlich überlastet. Das ist, finde ich, eine logische Konsequenz. Und in den meisten Fällen reagiert man halt nicht schnell genug, dass man sagt, okay, ich löse direkt die Spannung raus. Ich glaube, wenn man da frühzeitig anfängt, die Spannung rauszunehmen, dann hält das auch nicht so lange an. Ich glaube, tatsächlich ganz drumherum kommst du nicht, weil wie du sagst, das ist ein Maximalversuch. Ne? Das ist eine hohe Belastung für die Strukturen in dem Moment. Aber man kann das recht klein halten.
Ja, aber bei einem selbst ist das ja auch immer anders.
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, ich bin ein sehr guter Coach, aber ich bin manchmal ein schlechter Athlet.
Ja.
Also meine Unvernunft ist auch einfach. Ich übertreibe gerne. Hm. Also ja. Gerade hatten das Gespräch, glaube ich, jetzt sogar heute im Teamcall von uns. Also wir haben sonntags immer so eine kleine Runde, je nachdem, wer da halt teilnehmen möchte. Wie am Sonntagstisch mit der Family damals, wo man das einzige Mal alle zusammensitzt und man unterhält sich und tauscht sich aus. Auf jeden Fall ging es da um Deload. Und ich bin so jemand, die muss im Deload rückhalten. Und der Nick gibt mir extra sehr, sehr niedrige APIs oder teilweise sehr niedrige APIs, weil der weiß, ich übertreibe das. Es ist dann, okay, wenn da eine 7 steht, dann ist das für mich, naja, es muss immer noch ein bisschen schwer sein. Eine 6 ja, ist leicht. Das ja, ist verständlich. Aber so die 7, ich darf schon noch ein bisschen spüren, dass es schwer ist.
Hab halt voll den guten Tag. Da ist die 7 sonst eine 9 gewesen.
Ja.
Ja. Wie gehst du mit API-Based-Training generell um? Wie ist das für dich?
Es ist voll übungsspezifisch, habe ich festgestellt. Also wir haben das jetzt den zweiten Block, glaube ich, also ersten oder zweiten Block, nee, ist der zweite, komplett API-based, ohne Gewichtsvorgaben und vorher war es ein bisschen gemischt. Also Mainlifts waren vorgegeben und die Assistenzen dann eben selbst gewählt. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich mache immer zu viel bei Dips und ich mache immer zu viel oder fordere von mir zu viel bei Pull-Ups. Und da hätte ich lieber Vorgaben. Also das heißt, da habe ich es lieber, man sagt mir, mach das, funktioniert besser, als wenn ich da die Vorgabe habe. Weil dann überschieße ich eigentlich sehr gerne. Gerade bei Dips, weil ich Dips so liebe und dann immer denke so, ich will jetzt endlich die scheiß 60 dippen. Und es muss da hingehen. Es muss jede Woche 2,5 Kilo, wenn nicht sogar 5 Kilo. Ich bin zu faul, um die 2,5 Kilo da drauf zu packen. Dann mache ich immer nur 5er Schritte. Das habe ich ja Nick auch noch nicht erzählt. lag anfangs auch daran, weil ich hier noch keine kleinen Scheiben hatte. Die kamen erst später. Aber da ist es für mich auch immer, dass ich muss jede Woche mehr. Und dann sich einzugestehen, es geht halt nicht, ne? Das fällt mir dann doch recht schwer. Dann habe ich lieber eine Vorgabe. Bei Kniebeugen und beim Kreuzheben, also das jetzt kein Wettkampflift ist, aber da bin ich recht stark drin. Das wollen wir weiter fördern. Da habe ich keine Probleme mit.
Hm. Interessant. Ja, man hat immer so seine ein, zwei Übungen, die man immer nach vorne bringen will.
Ich finde, die Kommunikation ist da ganz wichtig an der Stelle. Dass jetzt, egal ob das Nick ist oder irgendein anderer Coach oder du als Coach oder ich als Coach, dass man sich auch nicht irgendwie den Anspruch stellt, das muss einer ganz bestimmten Maske folgen. Ja? Es gibt nur die Maske, wo alles API-based ist. Es gibt nur die Maske, wo das so und so ist. Dass das auch immer abhängig vom Athleten ist. Ne?
Ja, voll. Das sehe ich auch so, also nur weil das bei dem einen oder anderen klappt. Und manche sind da in diesem API-Training auch wirklich super drin, die können sich da richtig gut einschätzen. Aber bei manchen funktioniert es halt weniger.
Oder halt eben erst nach einer bestimmten Zeit, ne? Es gibt ja auch Athleten, die dieses Körpergefühl, und das ist mein Anspruch als Technikcoach auch primär, dass ich denen beibringe, wie sie sich besser spüren. Mhm. Gib den auch immer mit, guck dir das Video nochmal beispielsweise in Sekunde 10 an, guck, was du da machst. Versuch mal, den Unterschied auch zu spüren, das selber zu sehen und dann auch zu spüren, damit die es aktiv verändern können. Und Körpergefühl entwickelt sich halt auch eben erst über einen bestimmten Zeitraum, genau wie die Ansteuerung, was ja irgendwo miteinander verbunden ist. Was im Bodybuilding ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Und das heißt auch, es kann sich auch bei einem Athleten durchaus auch verändern, dass man am Anfang sagt, okay, der kann nur mit Vorgaben arbeiten und dann aber über die bestimmte Zeit, die er halt damit schon arbeitet, auch ein Körpergefühl entwickelt und dann auch API-Based-Training für ihn relevant sein könnte.
Ja, definitiv. wie sieht das aus? Du wirst ja von deinem Freund gecoacht. Wie kommt ihr damit zurecht? Oder wie handhabt ihr das? Machst du auch sowas wie ein Check-in? Oder ja, das würde mich einfach mal voll interessieren, wie das bei euch so abläuft.
Da habe ich, das ist so ein Punkt zwischen uns gewesen, tatsächlich eine Zeit lang, weil ich sehr schlecht darin bin, Check-ins zu machen. Also da kommt wieder der zwar gute Coach, aber nicht so gute Athlet in mir hervor. Und dann, ja, ich habe ihm einfach immer nur per WhatsApp gesagt, so ich bin durch. Ne? Dass er das gerne ganz klar und strikt haben möchte, das hat er mir dann schon öfter mal gesagt, aber irgendwann mal ganz klar. Das war dann auch eine Ansage so. Und seitdem mache ich das auch. Aber das hat eine Zeit lang gebraucht. Und das hat, glaube ich, durchaus schon damit zu tun, dass wir halt auch ein Pärchen sind, ne? Dass man sich so denkt, naja, wenn ich ihm das jetzt als meine Freundin in unserem WhatsApp-Verlauf sage, dann kriegt er das schon mit und hat das im Hinterkopf. Und mich darüber geärgert, wenn ich nochmal nachhaken musste. Und nicht aus der Sicht von ihm als Coach eben das Ganze eher betrachtet habe und es ihn ganz klar und verständlicherweise ärgert, wenn ich ihm keine Mail schicke oder so. Aber mittlerweile mache ich das. Und
geil.
Es funktioniert ziemlich gut. Also wir können das relativ gut trennen. Er kriegt schon ab und zu meine Stimmung ab, also dann auf beiden Ebenen, wenn ich unzufrieden bin mit meiner Leistung. Weil ich werde schnell wütend, eher, Also ich kriege dann Wuttränen. Es ist nicht so, ich bin dann ein weinerliches Häufchen, frack so, sondern ich bin einfach wütend auf mich selber. Und das gebe ich ihm dann schon gerne auch mal mit. Und dann will ich, dass er sofort reagiert. Und das eigentlich kann er mir gar nicht helfen, das weiß ich selber. Aber er muss das dann halt alles abfangen. Aber das funktioniert gut. Also er geht relativ gut auch damit um. Und wir haben unsere Zeit gebraucht, aber mittlerweile ist es auch tatsächlich recht klar voneinander getrennt.
Ja, spannend. Ich finde das mega cool. Das mit den Wuttränen, das kenne ich. Oma hat mich auch mal eine Zeit lang gecoacht, aber im Weightlifting. Und das ist ja auch so skill-based. So ein bisschen so dieses Technische. Und da war dann halt manchmal so dieses, ja, du hast halt Kritik gekriegt, irgendwie zieh mal die Ellbogen höher und dann warst du aber selber schon nicht so zufrieden und dann hast du das halt irgendwie so persönlich genommen und dann bin ich halt immer zickig geworden oder sauer und aber dann muss man halt lernen, mit umzugehen, ne?
Eben, also da auch einfach mal sich in dem Moment weniger als Freundin zu sehen und mehr als der Athlet, der du bist, ja. Das hat mir am meisten geholfen, weil wenn ich mich jetzt persönlich angegriffen fühle von meinem Freund in dem Moment, dann stehe ich mir selber im Weg, weil er mir ja eigentlich, und das weiß ich ja auch, aber das muss ich dann auch in meinem Herzen und meinem Kopf so annehmen können, dass er mir nur helfen will. Dass er, wenn er sagt, also ich habe das ganz oft, dass ich ihm zum Beispiel einen Ringmuscle habe und das kann ich mittlerweile im Schlaf. Also das kann ich wirklich sagen, den kann ich im Schlaf. Aber wenn er mir dann sagt, ja, der war nicht clean und der ist ja richtig pingelig. Also der hätte jedem anderen gesagt, hey, ist gut, weil das natürlich mit dem Anspruch, den er an die andere Person hat, die den nicht so im Schlaf beherrscht wie ich, natürlich auch was ganz anderes ist. Aber wenn er mir dann sagt, der ist nicht clean, boah, da fühle ich mich richtig angegriffen. Weil das sowas ist, wo ich denke, das beherrschst du doch. Der kann dir doch jetzt nicht sagen, der ist nicht clean. Warum meckert der schon wieder an dir rum? Mhm. Der findet dich doof. So, das ist so ein total blöder Gedanke, den man im Kopf hat, aber das hat damit ja gar nichts zu tun.
Ja, das ist so ein Lernprozess. Ich coache auch meine Schwester. Mhm. Und das, also die läuft primär, macht auch zusätzlich so ein bisschen Krafttraining. Und das war auch so ein Prozess, dass man aus der anderen Sicht, aus der Sicht als aus Coaches Sicht, auch, dass es manchmal einfach ein bisschen schwierig war, damit umzugehen. Ja. Und ich stand auch schon oft dann davor zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist für unsere Schwesternbeziehung einfach. Mhm. Aber wir haben dann auch einfach sehr ehrlich darüber geredet, 1, 2, 3 Mal. Und jetzt funktioniert das auch richtig gut. Und ich bin da auch voll froh drüber, dass ich dann nicht gesagt habe, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, such dir jemand anders, der dein Training schreibt. So, ne? Das ist, ich glaube, dass man gerade in so einer Situation auch besonders wachsen kann. Gerade auch, wenn Nick dann vielleicht bei dir ein bisschen pingeliger ist. Der weiß ja, was du kannst und will, dass du das noch besser kannst, weil er davon überzeugt bist, dass du die Beste in dem Sport bist. Und das will er natürlich auch fördern, ne?
Das ist nämlich genau den Gedankengang, den man dann lernen müsste zu gehen. Also zu sagen, in dem, was er sagt, steckt eigentlich, hey, du bist so unglaublich gut, aber ich möchte das perfekt. Und ich bin der Überzeugung, du kannst es. Ich glaube daran, dass du das kannst. Und das ist eigentlich was Schönes, wenn jemand an dich glaubt, wenn jemand Vertrauen in dich hat. Hm. Das ist ja nicht nur im Training so, das ist ja in allen Lebensbereichen so, ne? Aber wenn man das mehr im Kopf hat an der Stelle, da hast du vollkommen recht, dann fühlt sich das wieder ganz anders an. Dann fühlt sich das gut an. Dann fühlt sich das nicht an, als würde man kritisiert werden, sondern hey, der sieht so viel in dir und glaubt an dich, dass es eigentlich was Schönes ist.
Ja, voll.
Und ich finde das total spannend, auch mit deiner Schwester. Ich könnte mir das tatsächlich mit meinen Geschwistern nicht vorstellen, aber das liegt eher daran, dass meine Geschwister denken, sie müssen meinem Anspruch gerecht werden. Das, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Also das zieht sich so ein bisschen bei uns durch. Wir sind alle sehr ehrgeizig und alle sehr erpicht darauf, unsere Sache so gut wie möglich zu machen. Und das würde dann zwischen uns stehen, ganz stark.
Mit das ist super spannend, weil genau das hat meine Schwester mir mal in einem Check-in geschrieben, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass sie meinen Ansprüchen nicht gerecht wird oder dass sie Angst hat, dass sie meinen Ansprüchen nicht gerecht wird, wenn sie das, also sie arbeitet halt auch sehr viel und wenn sie das mal nicht schafft, ihr ein Training einzurichten, dann nach 20 Uhr oder so, was halt auch alles nicht optimal ist. Und das ist cool, spannend auf jeden Fall. Ja, das weiß man halt gar nicht, ne? Also da gehe ich ja gar nicht von aus, dass ich auf andere so Druck ausübe anscheinend oder dass man dann irgendwie so einen kleinen Druck entstehen lässt in der anderen Person.
Und der wird noch viel größer, der potenziert sich so ein bisschen, wenn du mit der Person persönlich involviert bist. Also wenn diese familiäre Beziehung dazu kommt, sie will dein Wohlwollen, sie möchte, dass du ein gutes Bild von ihr hast, noch viel, viel mehr als jemand, der dir fremd ist. Hm. Also, und da finde ich, ist wahrscheinlich ihr innerer Anspruch, den sie an sich hat, dir gerecht zu werden, sogar noch höher. Und deswegen entstehen diese Ängste. Also zumindest haben mir das meine Geschwister dann auf Nachfrage mal so weitergegeben.
Hm. Ja, das glaube ich auch. Obwohl man dann selber, also aus meiner Sicht, war das halt völliger Quatsch. Eigentlich ist sie halt so auch mega bewundere, ob sie jetzt Sport macht oder nicht und auch trotzdem ihre sportliche Leistung total wertschätze, weil ich das super geil finde. Aber ich möchte ja auch in der Hinsicht als Coach besonders gut sein, ein besonders gutes Programm schreiben. Und dann willst du ja auch, dass derjenige jetzt zum Beispiel bei ihr eine bestimmte Halbmarathonzeit läuft und willst ja dann auch unbedingt, dass sie das schafft. Aber das hast du ja geschrieben.
Ja.
Und dann willst du ja auch zu dem Erfolgsmoment dazu beitragen oder dass derjenige diesen Erfolgsmoment halt auch wirklich erlebt. Ne?
Und interessant ist, dass nur du diese Sicht darauf hast und sie eine ganz andere. Ja. Und die beiden sich dann irgendwie entgegenkommen können. Also deswegen finde ich es umso beeindruckender, dass ihr den Weg doch gefunden habt, dass das funktioniert.
Das war ein langer Prozess auf jeden Fall. Also das war sicher auch von ihrer Seite schon ein paar Mal so, dass sie vielleicht drüber nachgedacht hat, ob das so das Beste ist. Aber wir sind da mittlerweile so ehrlich zueinander und kommunizieren das auch dann, wenn das mal nicht funktioniert oder wenn ich halt sage, du, ich habe deine Kritik irgendwie persönlich genommen. Mhm. Das tut mir leid. So. Und dann sagt man das halt. Also man weiß ja, wie man reagiert. Und dann muss man halt auch sagen, okay, jetzt hast du es in den falschen Hals gekriegt. Jetzt sag aber auch, dass du das in den falschen Hals gekriegt hast.
Das ist total spannend, wie doch immer wieder Bereiche aus dem Training einen Übertrag auf das andere, in Anführungsstrichen, Leben haben. Weil eure Kommunikation dadurch ja sich auch entwickelt, darüber, dass du sie coachst.
Ja, voll.
Und ihr euch eben genau über solche Gedanken auch austauscht. Das finde ich auch total spannend. Also genauso wie ich habe mit meinen Geschwistern halt ich habe denen irgendwann ganz klar gesagt, pass auf, ich möchte es nicht machen und ich werde es auch nicht machen, weil wir, glaube ich, da nicht zusammenkommen würden. Und mir ist es auch gar nicht wichtig, ob die Sport machen oder nicht, weil es ist meine Leidenschaft und meine Priorität und jeder Mensch darf seine eigene Priorität haben, wie viel er in den Sport legt. Und selbst, also man belächelt ja auch immer so diejenigen, die sich in Kurse begeben und so Zumba-Kurse und was auch immer machen. Es ist nicht meins. Und deswegen lacht man vielleicht auch mal drüber. Aber für jemand anderen kann das alles sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Der muss ja meinem Anspruch nicht gerecht werden.
Nee, wichtig ist, dass man sich seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird und dass man überhaupt Ansprüche an sich selber hat und Ziele.
Absolut.
Ja.
Ich kann halt sagen, was ich daraus Positives mitgenommen habe und was ich mir vorstellen kann, was anderen auch was Positives mitgibt.
Ja, voll. Du hast ja eine Weile dann in Wien trainiert und jetzt bist du ja wieder in Marburg.
Ja.
In Wien ist es ja, wer das Gym nicht kennt, normal. Oder es ist halt nicht schlimm, wenn man stark ist oder da hat man halt nicht das Gefühl, angeglotzt zu werden. Wie, ich meine, klar, du trainierst jetzt auf der Straße, so in Anführungsstrichen. Wie begegnen dir denn die Menschen? Das, ich finde das super geil, was du da alles machst und überall aufhängst und so. Aber wie, ja, wie reagieren deine Mitmenschen darauf?
Also ich habe dadurch, dass ich das vor der Haustür mache quasi, auch tatsächlich das erste Mal meine nächsten Nachbarn in den umliegenden Häusern kennengelernt. Was sehr Schönes ist, die sitzen recht oft vorm Haus, weil jetzt auch das Wetter so gut ist. Und nur positiv. Also da hat keiner komisch geguckt. Ich habe am Anfang gedacht, so, naja, wenn du jetzt Kreuzheben machst und das halt in der ganzen Stadt, also weil wir halt auch in so einem leichten Tal liegen und ich gerade in dieser Rundung, wo ich mich da begebe, auch von Häusern umsäumt bin, aber da hat sich noch niemand negativ geäußert. Und da sind relativ viele auch mit Kindern in dem Bereich, die damit, also Kids leben, ich habe die sind so zwischen 5 und 10. Und die Kinder, das ist so schön zu erleben, wie begeistert die hingucken und dann auch mal zu mir kommen und fragen, was machst du da? Darf ich das mal hochheben? Und dann hast du eine 5-Jährige, die versucht, eine 20-Kilo-Scheibe hochzuheben.
Geil.
Ich nehme das Herz auf. Das ist so schön. Also vor allen Dingen kleine Mädchen, die so früh dadurch vielleicht auch schon Zugang dazu bekommen, dass das normal ist, ja, dass eine Frau auch mit Gewichten darum hantiert. Also manchmal werde ich belächelt oder die lassen in Anführungsstrichen dumme Sprüche fallen. Mein Vermieter ist der Beste, der ist im Moment viel in dem Keller, da hat er so eine kleine seine kleine Werkstatt drinne und rüttelt darum und der ruft dann immer, wenn ich meine Kniebeugen mache, stell dich nicht so an.
Voll geil.
Das motiviert mich so hart. Irgendwann saßen auch mal eine Gruppe von denen auf einer Bank und haben dann auch gemeint so, ja komm, stell dich nicht so an, ist doch nicht viel Gewicht. Das hat mich so getriggert. Da habe ich mir nochmal 5 Kilo pro Seite extra drauf gepackt und habe festgestellt, ja geht auch.
Lightweight.
Geil. Der hat auch schon mal angeglotzt, so wie man Glotzen empfindet. Aber mich stört das überhaupt nicht, weil ich bin eigentlich in den meisten Fällen, wenn ich was mache, bei mir. Und ich frage dann auch nach, hast du eine Frage oder so? Und dann kommt man meistens ins Gespräch und dann stellst du fest, die Leute sind eigentlich fasziniert. Es geht denen gar nicht darum, dass sie das irgendwie doof finden oder so, sondern sind eher davon fasziniert. Und gerade in den letzten 1,5 Wochen, ist witzig, dass du es jetzt ansprichst, aber da sind mir so oft auch gerade Frauen, die da regelmäßig lang gehen, also vielleicht zur Arbeit gehen oder so, irgendwann dann auf mich zugekommen und haben gesagt, ich finde das total klasse. Du machst mir zweimal ein schlechtes Gewissen, aber ich finde das total faszinierend und es begeistert mich. Und das ist eigentlich was Schönes.
Ja, voll, dass du da den Leuten so viel auch mitgeben kannst, einfach dadurch, dass du trainierst. Voll geil.
Also ich habe im Allgemeinen noch nicht viel negative Erfahrungen gemacht, dass ich auch muskulös bin als Frau. dass man mir das auch ansieht. Also vor allen Dingen, wenn ich im Pulli rumlaufe, sieht man mir das eh nicht an. Wenn ich einen Oversize-Pulli anhabe, dann sehe ich aus wie ein kleines Mädchen. Das ist halt nur dann, wenn die Schultern frei sind und die Arme frei sind, dann siehst du. Vielleicht auch am Gang. Das kann ich selber nicht beurteilen, weil ich mich selber nicht sehe. Aber man hat ja schon einen athletischeren Gang, wenn man Sport macht. Ich glaube, das sieht man im Vergleich zu anderen Menschen auf jeden Fall schon. Hm. Aber so in meinem direkten Umfeld habe ich noch nie Negatives erlebt. Hier ist auch eine Gruppe Jungs, die sind in 2 Etagen unter mir, also in dem Haus. Ich bin quasi unterm Dach. Und da habe ich dann neulich draußen trainiert und die haben irgendwie ein bisschen Party gemacht. Ja? Auch wenn man das jetzt eigentlich nicht machen soll, aber sie haben es gemacht. Die haben auf jeden Fall ihre Fenster auf und saßen dann auch im Fenster und haben mir zugeguckt. Und an dem Tag habe ich von meiner Mutter einen kleinen Gefrierwürfel, also so, ich glaube, 30, 40 Liter passen da rein, habe ich mir den abgeholt für meine Wohnung hier und kam dann mit dem um die Ecke. Und dann rufen die alle aus dem Haus, na, Extra-Training? Auch, man könnte es als dummen Spruch empfinden. Und ich meinte dann so, ja. Und ich glaube, sie haben gedacht, es ist eine Waschmaschine. Ich so, nee, ist nur ein Gefrierschrank. Aber ich mache mir dann auch einen Spaß draus. Hm. Weil du eigentlich weißt, die sind davon fasziniert und begeistert. Und es ist einfach nur ein bisschen fremd. Hm. Und etwas, was anders ist, nimmt man oft erst mal kritisch wahr.
Ja, bloß ist schon interessant, dass du diejenigen dann noch ansprichst und dann Positives zurückkriegst, weil manchmal entsteht das ja auch nur im eigenen Kopf, wenn man angeguckt wird und dann denkst du, ja, warum glotzt er mich jetzt so an, was ist irgendwie falsch, aber das steht dann, ist ja nur das eigene Denken, das kann man, muss ja nicht so sein, dass der das so sieht, ne?
Das war früher schlimmer, als man mir noch nicht angesehen, oder was heißt noch nicht angesehen, wo das noch nicht so deutlich zu sehen war, dass ich einen, Anführungsstrichen, dicken Arm habe und auch, dass man die Muskulatur so sieht, ja. Da war dieser Gedanke eher im Kopf, wenn einmal jemand anguckt, der dich auch einfach hübsch finden kann, kann ja auch sein, ne? Hm. Wo ich eher den Gedanken hatte, habe ich irgendwas? Und gucken die so komisch? Und jetzt? Ich glaube auch, weil ich mir bewusst bin, naja, ich fall auf. Also mir ist ganz klar, ich fall auf. Wenn ich im T-Shirt oder im Top draußen rumlaufe, dann muss ich nahezu damit rechnen, dass ich angeguckt werde. Gerade weil ich auch immer einen relativ niedrigen Körperfettanteil habe und das ganze Jahr über. Das heißt, es versteckt sich ja auch nicht, sondern es ist offensichtlich. So. Und dann suche ich halt eher so, ist es gerade eine Faszination oder ist es eine Irritation oder was ist es? Das finde ich dann eher spannend, spielt so ein bisschen den Detektiv.
Wie fühlt sich das dann für dich an, wenn du dann anguckt wirst?
Manchmal, also ja, selten sehr negativ. Also manchmal will ich auch einfach für mich sein und nicht angeguckt werden. Ich glaube, das hat jeder von uns. Gerade so kurz bevor ich meine Tage habe, da lagere ich locker 3-4 Kilo Wasser ein. Und das ist nicht gelogen, das ist wirklich viel. Also jetzt gerade fühle ich mich auch eher so ein bisschen fluffig. Ja. Aber es ist natürlich nur das eigene Empfinden. Ne?
Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, wie geil deine Arme aussehen. Also.
Licht hier, wobei das gerade auch immer düsterer wird. Ich mache mal mein Licht. Aber ja, das ist ja wirklich immer nur das eigene Empfinden. Aber meistens fühle ich mich geschmeichelt, muss ich sagen. Weil ich damit einfach auch natürlich eine Bestätigung meiner harten Arbeit bekomme. Und das ist was ganz tief in mir wurzelt. Ich möchte, dass man sieht, dass ich hart arbeite.
Ja.
Und dass man das von mir, also dass das ist, was man mir zuschreibt. Ich bin gerne stark und ich will die Stärkste sein. Auch wenn mir bewusst ist, dass es da draußen ein Monster ohne Ende gibt, aber trotzdem habe ich den Anspruch daran, ich möchte das sein. Das ist, das triggert mich, das treibt mich an. Also positiv triggert mich das. Aber das ist dann nicht motiviert, aus mir heraus. Also es ist nie eine einzige Person, von der ich mich motivieren lasse, sondern eher von meinen Gedanken zu der Person zum Beispiel oder so. Was das mit mir macht in mir drinne. Weil wenn es mir sagt, na, du bist ein Schwächling, das ist was, was ich mir einfach nicht sagen möchte. Ich habe meinen kompletten Umzug damals, das war ungefähr Luftlinie 300 Meter von hier, also wo ich jetzt bin, den habe ich komplett alleine gemacht. Da bin ich mit den Umzugskartons, und zwar immer natürlich nicht nur mit einem Umzugskarton, sondern mit drei übereinander gestapelt, sodass ich nicht mehr drüber gucken konnte, bin ich durch die halbe Altstadt gelaufen und habe das auch geschleppt. Mir gesagt habe, ich brauche keine Hilfe, ich mache das alleine und ich möchte das auch alleine können. Da soll jeder sehen, dass ich das alleine kann. Mein Sofa konnte ich nicht alleine schleppen, aber so der ganze Rest, das steckt echt schon immer in mir drin. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das nicht da ist. Ich habe auch früher zu meinem Papa zum Beispiel, immer nachdem ich aus der Schule gekommen bin, gesagt, die Jungs, die haben Angst vor mir. Und ich fand es cool irgendwie. Wir haben halt immer Fangen gespielt, und wenn ich dann dran war zu fangen und ich bin mit meinem Fuß aufgestampft und habe so angedeutet, jetzt laufe ich los, dann sind sie auch alle weggerannt. Und ich fand das total cool. Ich musste das doch mal meinem Papa mitteilen. Hey, die haben Angst vor mir, weil ich so stark bin. Und das steht dann manchmal im Weg, ganz klar. Also die Momente habe ich auch.
Wann zum Beispiel?
Wenn ich dem aus Gründen, die ich vielleicht auch gar nicht so beeinflussen kann, also äußere Umstände, irgendeinen Stresslevel, was ich erreicht habe, was vielleicht auch manchmal, wo ich nicht ganz her drüber bin, aber was dazu führt, dass ich meinen Leistungsanspruch nicht gerecht werden kann. Und der aber so stark ist, also mir sagt, okay, du musst die 100 beugen, du musst die 100 beugen, das ist dann so tief in meinem Kopf drin, ne? Die anderen, das ist dann so, wo man sich auf andere bezieht, die anderen, die beugen alle 120, 130, ich will das auch. Aber du es dann einfach nicht kannst, weil es nicht geht, weil es dein Körper nicht hergibt, dann steht es mir im Weg. Weil vernünftig, also das Beste wäre, sich davon nicht so treiben zu lassen, ja, und dann ein komplettes Training in den Sand zu setzen, mehr oder weniger, weil man das auf alles projiziert und das in jede Übung mitnimmt, zum Beispiel, dass es hätte besser laufen können, abgesehen vielleicht von jetzt der Beuge, wo es nicht so gut ist, aber der Rest hätte gut laufen können. Und da steht es einem so ein bisschen im Weg. Und nicht nur im Training, das ist dann auch zwischenmenschlich, finde ich. Weil ich diese Stimmung dann den ganzen Tag mit mir rumnehme.
Ja. Wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen? Also ich sehe ja, dass du sehr viel Zeit ins Training investierst. Wie ist so dein Tagesablauf? Und erzähl vielleicht auch mal, wie du so dahin gekommen bist, da ja jetzt dieses Athletenleben so führen zu können.
Das ist total geil, oder? Ja. Also, ich habe tatsächlich sehr, sehr lange bei Subway gearbeitet, nach der Schulzeit. Und da mein ganzes Herzblut reingesteckt, ist so eine Filiale mehr oder weniger gemanagt. Und da war ich meine 10 Stunden am Tag drin und wirklich 7 Tage die Woche. Das hat ganz, ganz viel Zeit gefressen. Und da, nachdem ich da den Absprung geschafft habe, auch, da muss ich echt mich bei Nick bedanken, weil der mich dazu gebracht hat, dass ich da kündige. Dann wirklich meiner Leidenschaft mal mehr Raum zu gönnen, da gab es so den größten Umschwungpunkt. Und dann habe ich in der ersten Zeit noch in einem Fitnessstudio gearbeitet, auch Leitungsfunktionen mit übernommen. Das war ein Studio, ein Privatstudio, was neu aufgemacht hat in seiner Stadt. Also wir haben da 20 Minuten auseinander gewohnt. Genau, und dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Ich glaube, ich war ungefähr ein Jahr da und habe dann in dem Bereich natürlich schon mal gearbeitet, aber das war auch ein 8-Stunden-Job, also Vollzeit angestellt, und habe danach meistens mein Training gemacht. Aber das war ein ganz normaler Arbeitsalltag, wie jeder von uns den kennt, ne? Und dann irgendwann wurde mir aus irgendwelchen dubiosen Gründen meines Erachtens da gekündigt, ne? Was ich aber heute sagen muss, dass ein sehr guter Umstand war, weil dann eben dieser Impuls kam, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Das schon immer meine Traumvorstellung war, das irgendwann mal zu meinem Beruf zu machen. Und auch das musste sich erstmal, also diese Selbstständigkeit hat sich auch entwickelt. Wir haben erst unabhängig voneinander gearbeitet, also jeder seine eigenen Athleten betreut. Und dann kam das immer mehr und mehr, dass wir festgestellt haben, hey, in dem Teilbereich des Coachings bist du sehr gut und der macht dir Spaß vor allen Dingen. Und in dem Teilbereich bist du sehr gut und der macht dir mehr Spaß. Dass du einfach, da steckst du mehr rein. Und so hat sich das entwickelt, dass ich halt eben wirklich die Technikanalysen mache. Und das heißt, mein Alltag sieht dann heutzutage so aus, dass ich morgens aufstehe. Also wir arbeiten über Google Drive. Ich gucke in den Drive-Ordner rein. Wer hat schon... Also sie haben auch ihre Check-in-Days, das auf jeden Fall, aber man kennt das, manchmal kommt es einen Tag später, manchmal kommt es einen Tag früher, wie das Leben so spielt. Ne? Das heißt, ich gucke dann schon immer mal rum, wer hat denn vielleicht schon mal was hochgeladen, kann ich dann nicht vielleicht sogar schon ein bisschen vorarbeiten quasi. Wenn die ihren Trainingstag direkt am Tag selber noch hochladen, kann ich auch schneller damit arbeiten, ganz klar. Und dann mache ich die Feedbacks, die anstehen, und wenn ich damit durch bin, dann gucke ich meistens, dass ich so im Nachmittag rum mein eigenes Training mache und abends dann eben wirklich die Zeit für mich habe. Also mich tatsächlich vor dem Fernseher sitze, mir was Schönes zu essen mache und mir von dem Ganzen auch so ein bisschen Abstand nehme, weil es hat schon mal einfach viel zu viel Raum eingenommen, sodass man bis 11 Uhr abends noch irgendwelche Nachrichten beantwortet und nur den ganzen Tag mit Coaching und selber trainieren und was auch immer beschäftigt ist. Und eigentlich so dieses Leben als Normalo, in Anführungsstrichen, dann total untergeht. Und das hat mir auch echt gefehlt, muss ich sagen. Also auch für Selbstzufriedenheit, für stressfreieres Leben. Ich gucke gern Fernseher. Ich gucke gern Filme. Ich habe immer das Gefühl, man darf das nicht sagen, aber mich holt das voll ab. Mein Kopf ist den ganzen Tag aktiv mit entweder jemand anderen dabei zugucken, wie er trainiert, oder selber zu trainieren und konzentriert zu sein. Und dann natürlich auch immer zu gucken, wie kann ich meinen Job besser machen? Wie kann ich besser als Athletin sein? Es ist den ganzen Tag nur das, und dann tut es auch mal gut, abends einfach mal zu sagen, okay, stopp.
Wie bist du zu dem Punkt gekommen, zu sagen, okay, ich nehme mir mal abends 2-3 Stunden Freizeit?
Einfach, weil ich gemerkt habe, dass mich psychisch sonst, dass ich irgendwie psychisch darunter leide, unter dem Zustand, wie es war. Und auch mein Training darunter gelitten hat. Und sich das einfach alles nicht gut angefühlt hat. Und dann überlegt, mal so in mich reingehorcht habe, was fehlt mir denn eigentlich gerade? Was fühle ich in mir drinne, was nicht da, also was fühle ich da, wo ist das Loch? Und dann für mich festgestellt, es ist genau das, dass dieser Platz, wo nur Sinja einen Raum hat, der ist nicht da. Und den möchte ich wieder haben.
Ja, voll spannend. Das ist, ich denke, ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn man seine Arbeit und sein Training auch liebt und dann vielleicht schon an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich kann meinen Alltag da so gestalten, dass man aber trotzdem, dass das Gehirn auch einfach das Wohlbefinden auch mal Zeit braucht, um mal kurz nicht da drin zu stecken. Auch obwohl man dafür brennt. Ich glaube, das ist für viele, auch für mich oder für Dome auch, sehr schwer zu begreifen.
Ja, das Brett, also man, weißt du, du musst dein Feuer halt in Schach halten können. Das ist wichtig. Weil wenn das unkontrolliert lodert, du willst keinen Waldbrand. Das bringt dir überhaupt nichts. Ja, man will ein schönes, großes Lagerfeuer haben, das gerne auch immer größer werden darf, aber nicht unkontrolliert. Und den Einflussfaktor, der es unkontrolliert werden lässt, den zu finden oder der es zum Erlischen bringt, vielleicht hilft auch dieses Bild eher. Das ist, finde ich, eine schwere Aufgabe, aber das war für mich eben der Punkt. Und das habe ich, glaube ich, irgendwo auch damit gefunden. Ich würde zum Beispiel auch ultra gerne mal wieder auf ein Festival. Jetzt ist leider dieses Jahr damit, wird wohl nichts. Ne? Also das hatte ich Anfang des Jahres so im Kopf gehabt, dass das auch was ist, was ich gerne mal wieder in Angriff nehmen möchte, weil ich unglaublich gerne tanze auch. Und
was hast du für Festivals immer besucht oder was schwebt dir da vor?
Ich war noch nicht auf vielen. Eins, was mir richtig gut gefallen hat, aber das gibt es auch, glaube ich, so gar nicht mehr, ist das Chiemsee Reggae Summer. Es hat halt ein unglaublich schönes Setting. Du hast halt vor den Bergen die Bühne gehabt unter freiem Himmel und das war wunderschön da unten am Chiemsee und da halt auch wirklich eher so bilddurchmischtes bilddurchmischte Künstler auch einfach. Es ist gar nicht nur Reggae gewesen, aber angehaucht auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut gefallen, aber wo ich noch nicht war, ist sowas wie Rock am Ring oder Rock im Park etc. Das wäre schon was, oder Southside, ich glaube, das ist was mich auch irgendwie catcht. Da würde ich unglaublich gerne mal hin.
Ja, ich war auf dem Hurricane, das ist das Pendant zum Southside, damals in meiner Abi-Zeit. Aber es ist witzig, ich habe dieses Jahr auch irgendwie ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich da mal wieder Bock drauf hätte. Ja, aber dann hat man wieder mehr Bock drauf, wenn man es nicht kann.
Ja.
Und wenn die Möglichkeit besteht, dann ist vielleicht wieder dann eher der Gedanke da, okay, dann kannst du 4 Tage nicht trainieren oder sowas.
Aber ich werde 4 Tage meine Füße nicht stillhalten, weil ich wirklich sehr, sehr gerne tanze. Also ich weiß, dass ich davon echt auch körperlich erledigt sein kann. Den Gedanken habe ich dann tatsächlich nicht. Das ist eher so, wie schaffst du dir diese Tage Freiraum? Also, weil wir arbeiten mit Menschen, die in ihrer Freizeit genau das machen, womit wir arbeiten. Das heißt, es ist egal, ob das Wochenende, also die gerade am Wochenende auch was machen, ja. Und nicht wie derjenige, der so einen typischen Arbeitsalltag hat, der hat seine Woche von Montag bis Freitag. Ich meine, das kennst du selber, die Woche ist von Montag bis Sonntag. Ja. Und sich da mal so diesen Freiraum zu schaffen, das ist schon an Weihnachten und Silvester so ein Ding, ne? Wenn man dann auch noch mit Sportlern zusammenarbeitet, die genauso ticken wie man selbst und man eigentlich keinen Tag ohne Training verbringen möchte, ist es schwer. Also das ist eher das, was ich dann im Kopf habe. Also mir das auch mal herauszunehmen, zu sagen, okay, ganz ehrlich, Leute, diese 4 Tage bin ich einfach nicht da. Das wäre für mich die schwierigste Aufgabe dabei.
Das ist eine Herausforderung. Ja. Aber die Welt würde ja nicht untergehen.
Absolut nicht. Nee.
Vielleicht machst du das nächstes Jahr mal.
Ich nehme es mir fest vor, ich hoffe es, dass es klappt.
Hm. Ja, voll gut. Aber ich könnte, glaube ich, noch 3 Stunden mit dir quatschen. Ne?
Das passiert mir immer. Ich verliere mich auch so gut. Gesprächen.
Ja, voll gut. Ja, wann hast du denn vor, wieder nach Wien zu gehen? Weil wir sind ja dann ab September auch öfter mal da zur Ausbildung dort.
Also geplant ist jetzt erstmal Anfang Juli, wenn dann auch sich wirklich mal absehbar mehr wieder lockert und man mehr zum normalen, also ich meine, mein Alltag hat sich jetzt nicht großartig viel verändert, aber man hat jetzt schon noch mit einigen Auflagen zu tun, die einen irgendwie das Gefühl geben, man ist eingeschränkt. Das hätte ich halt ungern, wenn ich dann wieder, ich würde gerne einen normalen Alltag führen, weil wir auch auf 60 Quadratmeter halt so nah zusammenhocken. Ich glaube, da kann man sich schon ziemlich schnell auch auf den Keks gehen. Auch wenn ich Nick jetzt echt lange nicht gesehen habe und ihn sehr vermisse. Aber ich weiß, wie schnell das entsteht. Also vor allen Dingen, wenn ich mich persönlich eingeengt fühle. Aber das hat auch mit mir als Person zu tun. Ich brauche recht viel Freiraum.
Jetzt, wo du dir vielleicht auch so deine Zeit für dich geschaffen hast.
Ja, und meinen Alltag so. Und der nicht, also in einer Beziehung, wenn man auch zusammen wohnt, man muss sich immer irgendwie anpassen. Ne?
Ja.
Und dann noch mit Einschränkungen sich einander anzupassen. Und er hat den Trainingsort, was eigentlich geil ist. Ich finde es schon geil, einen Rack im Wohnzimmer zu haben.
Ja.
Aber dann alles an einem Ort. Das ist die Vorstellung, da tue ich mich noch nicht so richtig wohl mit, muss ich sagen.
Ja, es ist schon krass. Also bei uns ist das ja auch so. Also wir trainieren zwar auf dem Dachboden, aber das dreht sich halt auch in den Gesprächen den ganzen Tag dann um Training und Coaching und Training und Coaching. Und irgendwann denkst du dir, okay, haben wir auch noch andere Interessen. So.
Und dann, ja, das ist so viel, ne?
Ja.
Also ich denke, man kommt auch irgendwann wieder dahin zurück. Also die Phase, gerade wenn beide sportbegeistert sind, die gibt es 100%. Also wir hatten da auch schon ärgere Phasen. Also wo man wirklich nur das hat als Thema. Aber man so dieses, was bewegt dich denn eigentlich? Was ist denn abseits von dem mit dir los in deinem Kopf und in deiner Gefühlswelt? Das geht ein bisschen unter. Das ist tatsächlich so.
Ja, das kenne ich. Aber es ist halt auch irgendwie voll schön, dass man jemanden hat, mit dem man das so teilen kann.
Gut, der könnte das nicht verstehen. Da würde der irgendwann, da entstehen absolut Reibereien, ne? Also es ist meistens eher so, dass der Mann sehr sportbegeistert ist und die Frau nicht. Und die Frau den Mann dann irgendwann unterstellt, wie bist denn du die ganze Zeit? Das glaube ich dir nicht. 6 Stunden Training, erzählst du mir sonst was? Da bist du bei einer anderen oder so. Ja, und du kannst es nachvollziehen, dass jemand tatsächlich mal 4 Stunden im Training ist, wenn du selber auch deine 3 Stunden im Training bist, ja. Und es gibt einen gewissen Punkt, wenn man den als Sportler erreicht hat, dann brauchst du einen Partner, der das auch mitträgt.
Ja, absolut. Also ich kenne auch das Gegenstück quasi in meiner Beziehung vorher. Und dann hast du aber auch, ich habe damals noch so viel Triathlon gemacht, und dann bist du ja auch einfach mal 3 Stunden unterwegs, weil du Rad fährst und dann noch laufen gehst und ja, 3-4 Stunden halt Minimum, so, ne? Und ja. Dann fühlst du dich aber auch die Zeit nicht geil beim Training, weil du dir denkst, ich muss halt irgendwann nach Hause kommen. Also du fühlst dich halt irgendwie voll unter Druck gesetzt. So ein bisschen so zeitlich, obwohl derjenige das vielleicht gar nicht bei dir auslösen möchte. Aber wenn du halt wirklich so viel Zeit in dein Training investierst und jemanden hast, der Sport cool findet, aber das gar nicht so krass liebt wie du selbst, dann wird das halt langfristig auf dem Level nicht funktionieren, so, ne?
Würde ich auch sagen. Ja, absolut. Also nochmal, um da auf deine Frage zurückzukommen. Also ab Juli, August auf jeden Fall bin ich wieder in Wien.
Dann gehen wir wieder Sushi essen, dann isst du diesmal mit.
Ja.
Nicht verlaufen.
Das hat mich so geärgert. Ich kann mit Wut im Bauch einfach nicht essen. Das geht nicht. Also ich schnitt mir tatsächlich den Magen zu. Wenn ich so, also ich bin jemand, der mit starken Emotionen nicht isst. Und nicht isst. So. Das ist eigentlich, es kann durchaus ein Vorteil sein. Auch, dass man dann nicht anfängt zu sagen, nee, ich esse jetzt mein Schokoladeneis, weil ich bin irgendwie traurig oder was auch immer. Wenn ich sehr starke Emotionen habe, dann ist eher so Schicht. Dann gehe ich auch lieber hungernd ins Bett.
Ja, ich glaube, das mit dem, ich bin wütend mit Schokoladeneis essen, ist eher so eine Gewohnheit.
Ja.
Aber das kenne ich auch. Aber da kann ich dir dann zeigen. Meine Schwester hat mir gezeigt, die ist nämlich hat nebenbei eine Yoga-Ausbildung gemacht. Und ich habe das früher auch ehrlich gesagt immer ein bisschen belächelt. Aber sie hat mir gezeigt, wie man Wut wegatmen kann.
Ja.
Und das funktioniert wirklich. Ich hatte jetzt schon so ein paar Situationen, wo ich mir das wirklich jetzt aneigne und angewöhne. Und das funktioniert. Also es ist halt krass, was man damit so beeinflussen kann. Einfach nur, wenn man sich auf Atmen konzentriert. Das ist so was Einfaches eigentlich.
Was ich richtig oft auch unseren Athleten mitgebe, wie wichtig und mein Bild von Yoga hat sich über die letzten Jahre auch absolut verändert. Ich finde das super. Wenn man das bewusst und gezielt nutzt für sich, dass die Atmung so eine große Relevanz hat, bei allem, also auch
Ja.
Gefühlslagen, ganz klar, weil du kannst dich so
Ja.
reinsteigern oder anfangen, aus dem das zu machen, ja. Und dann fährst du dich runter. Das funktioniert. Also mich wundert es nicht. Ich finde es eine super Möglichkeit. Auch ich finde auch Meditieren sehr gut. Also ich selber
Ja.
kann beziehungsweise ich habe es noch nie wirklich ausprobiert, aber es funktioniert für ziemlich viele Leute sehr gut. Und dann finde ich, ist das ein absolut geiles Tool, was man nutzen sollte.
Na, der Yoga-Gedanke, das ist ja eigentlich tief dieses Meditieren, aber durch die Körperübungen
Ja.
sollst du ja, bist du quasi abgelenkt, weil viele dieses Sitzen und nichts denken, dass die das fertig macht. Das kann ja der Kopf auch eigentlich nicht, ja. Aber ich finde das auch sehr spannend. Ich habe früher immer gelächelt, wenn ich gesagt habe, irgendwie, ich habe Bauchschmerzen, na, mach doch die Übung. Dann dachte ich immer, ja, mache ich.
Ja, weil du im Kopf hast, dass man, oder weil wir irgendwo im Kopf haben, wir alle Menschen oder der Großteil der Gesellschaft, wenn du, dass du dich immer nur einer Sache verschreibst,
Ja.
irgendwie, weißt du, dass, dann ist nur noch dieses Yoga-Bild in dir. Und dass du eigentlich ja die im Moment Bodybuilderin bist, die dann Yoga sich zunutze macht oder Teile vom Yoga sich zunutze macht, den Blick hat man dann gar nicht so, sondern eher, na Yoga, das sind die, die alle so ein bisschen lazy und cool und das ist
Vegan.
nicht so meine Welt. Ja, vegan, weißt du, dann auch noch mit irgendwelchen Einstellungen verbunden sind, die vielleicht auch nicht jeder hat, aber man verbindet die irgendwie damit. Und dann hat es direkt so ein negatives Bild in dir. Und dann schiebt man das so lieber von sich weg, anstatt sich da sein Stück rauszunehmen und da sein Stück rauszunehmen und daraus halt das Beste für sich zu machen.
Ja, sehr spannend. Das ist wahrscheinlich genau das Gleiche, wie andere einen Vorteil haben, wenn man sagt, ich mache Kraftsport oder Bodybuilding oder was weiß ich. Dass man selber nicht besser, wenn man jemand sagt, ja, ich mache Yoga. Lächelt man ja vielleicht auch erstmal in sich rein.
Ich pose manchmal tatsächlich für mich selber, weil ich dadurch lerne, meinen Körper besser anzusteuern. Also einmal, weil ich es natürlich auch irgendwo ein bisschen lustig finde. Es ist so eine Spielerei für mich jetzt, ne? Und dann auch mal guckt, wie sieht denn ein Körper so und so aus? Finde ich auch total spannend in der und der Position. Aber auch, weil ich habe so gelernt, meinen Serratus anzusteuern. Ich mir gedacht habe, wie macht man das denn eigentlich, dass man so den Latt rausdrückt? Ja, dass man den rausschiebt zur Seite. Und dann habe ich mich im Spiegel angeguckt und versucht, das zu machen. Und dann immer mehr und mehr gespürt, wie ich auch meinen Serratus fühle und auch den Latt mal in der Innenrotation unter Spannung setze. Was für Dips, total geil ist.
Das ist absolut geil für das Training, wenn man relativ schnell probiert zu posen. Ich meine, das ist halt auch
Ja.
sau anstrengend, ja. Das sieht immer so leicht aus, aber es ist einfach
Ja.
so schwer. Aber dadurch habe auch ich gelernt, besser einige Muskeln anzusteuern. Das ist, ich finde das für jede Sportart, die was mit gezieltem Muskeltraining macht, ganz sinnvoll. Ich habe früher
Ja,
nie meinen Lat gemerkt, also.
irgendwann mal eine Posing-Stunde zu nehmen oder so.
Ja.
Einfach auch nur deswegen. Du musst es ja gar nicht bis ins Detail vertiefen, wenn du nicht sagst, okay, ich will nicht auf die Bühne. Aber man kann einen großen Nutzen daraus ziehen.
Mhm. Voll. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, wer dich inspiriert? Weil das ist ja beim Calisthenics, wenn man das so im Kopf hat, vielleicht sind es auch andere Vorbilder, da habe ich jetzt so gar keinen im Kopf, der mir so einfällt. Aber was nur du in meinem Kopf.
Also ich bin tatsächlich am meisten inspiriert durch meine Mama.
Das zum Muttertag, das ist ja schön.
Da kommen ja auch jetzt Gänsehaut. Also meine Mama ist mein absolutes sportliches Vorbild. Die ist Leistungsschwimmerin gewesen und hat auch Leistungsturnen in ihrer Jugend betrieben, auch auf Wettkämpfen. Und gerade in der Zeit, wo ich noch wirklich ein junges Mädchen war, also nicht in der Zeit, wo ich Jugendliche war, sondern so, ich glaube, das war, als ich 7, 8 war oder so, da hat meine Mama noch sehr aktiv Wettkämpfe betrieben, im Schwimmen vor allen Dingen. Ich erinnere mich immer noch an dieses eine Wochenende, wo die freitags oder donnerstags weggefahren ist, kam sonntags wieder, kommt um die Ecke in ihrem Trainingsanzug, mit, glaube ich, die Farben blau und weiß für den Verein, für den sie geschwommen ist, und da hängen 8 Goldmedaillen. Das war so, ach du Scheiße. Das hat mich so gepackt. Meine Mama hat mich so stolz gemacht in dem Moment. Und ich habe definitiv auch einige körperliche Attribute von ihr. Also die Arme, die sehen bei uns komplett gleich aus. Meine sind mittlerweile ein bisschen dicker als ihre, aber die ist immer noch unglaublich definiert, wo sie gar nicht mehr aktiv Sport wirklich betreibt. Das ist der andere Punkt. Ich hatte vor 10 Jahren jetzt sogar, mittlerweile ist es schon so lange her, eine Trümmerfraktur in der Halswirbelsäule. Und das hat die komplett rausgerissen. Die ist sonst immer mit dem Fahrrad überall hingefahren, war regelmäßig Inlinerfahren mit Stöcken zum Beispiel. Auch, also ein bisschen kraftvoller wirklich auch in dem Bereich. Und immer sportlich unterwegs. Und das hat sie komplett daraus genommen. Die musste sich erarbeiten von, ich kann nur meine Finger und meine Gesichtszüge bewegen, bis zu, ich kann laufen, ich kann gehen und sogar wieder einen Handstand machen. Also sie hat eine Prothese im Bereich der Halswirbelsäule und dann eine Versteifung. Das heißt, es geht immer noch nicht alles, aber so viel schon wieder. Und das ist so beeindruckend, so unglaublich beeindruckend für mich und natürlich auch sehr nah an mir dran. Sie ist meine größte Inspiration. Auch wenn sie gar nicht den Sport macht, den ich mache. Und auch keine 200 Kilo beugt oder was auch immer. Aber sie ist definitiv meine größte Inspiration.
Wow, voll schön gesagt. Ja, ich denke, die meisten Vorbilder so, die hat man schon im tieferen Familienkreis irgendwie, weil die ja einen so krass prägen.
Absolut. Und du hast eben auch immer noch diesen emotionalen Bezug dazu, der das Ganze vielleicht noch viel eindrücklicher für dich macht.
Ja, voll. Wenn man auch sieht, dass sich jemand, wie du sagst, von einem absoluten Tief wieder hocharbeitet.
Also ich habe echt kurzzeitig gedacht, ehrlich, wenn mir das passieren würde, ich weiß nicht, ob ich weiterleben wollen würde, wenn ich keinen Sport mehr machen kann und meine Mama halt auch wirklich immer Sport gemacht hat. Aber da ist so viel Lebensmut und Lebenswille entstanden bei in dieser Zeit. Heutzutage hat es sich umgedreht. Meine Mama ist total fasziniert von mir und die freut sich, dass ich das ausleben kann, was sie jetzt so gar nicht mehr ausleben kann. Und das ist auch total schön, das mitzubekommen. Also klar, ich kann mich natürlich auch inspirieren lassen von Stephanie Cohen, ja, die unglaublich, unglaublich stark ist und das in so vielen Bereichen, was mich tatsächlich, also ich bin begeistert von ihr, ja, ist eine super starke Athletin und ich feiere die total. Aber es ist nicht die Inspiration, die, ja, von der du hier sprichst.
Ja,
Wahnsinn, weil dazu ist mir zu entfernt von mir. Ich habe keinen persönlichen Bezug zu ihr.
Das hat keine emotionale Verbindung.
Ja, und die bringt mich viel weiter.
Voll schön. Das ist ein schöner Punkt, um das Gespräch zu beenden. Meine Omi hat immer gesagt, wenn es am schönsten ist, dann muss man gehen.
Dann trägt man zumindest nichts mehr Negatives aus dem Gespräch heraus. Da geht man mit einem sehr schönen Gefühl raus.
Ja, und ins Bett. So ein schöner Sonntag, ja. Ja, voll schön, dass du Zeit hattest. Und das war ein richtig cooles Gespräch. Die Zeit ist total schnell vergangen. Und ich freue mich.
Ja. Was man aus einem schönen Gespräch mitnimmt, dass es sich nicht nach lange anfühlt. Absolut nicht. Auch wenn man Wetter aus nicht.
Ja, voll. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir euch mal wieder in Persona sehen.
Same hier.
Und bis dahin wünsche ich dir noch ganz, ganz viele tolle Trainings draus und viel positives Feedback von deinem Hausmeister.
Dankeschön. Und ich wünsche euch noch ganz viele, viele Trainingserfolge und PRs im Dachboden.
In das Dachboden. Dankeschön.
Wow, geil.
Ja, sind wir auch echt dankbar, dass wir die Möglichkeit haben. Ja.
Liebe Grüße auch an den Mann.
Das mache ich. Ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend.
Auch.
Tschüss.
Tschüss.